Deutschlandfunk. Der Tag.
Freiheit für Palästina!
Das ist nicht richtig. Das ist keine Neutralität in Deutschland. Hä?
Wir haben das Recht, unsere Meinung. Ich verstehe sie, aber wir haben das Recht.
Berlin, Frankfurt am Main oder auch Duisburg. Angesichts der Lage im Nahen Osten versammeln sich in diesen Tagen fast jeden Abend Menschen auf pro-palästinensischen Kundgebungen. Sie verweisen auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, während die KritikerInnen fragen, wie weit darf dieser Protest gehen? Etwa am Mittwochabend in Berlin, wo Molotow-Cocktails in Richtung einer Synagoge flogen, wo es israelfeindliche Parolen und verletzte Polizistinnen und Polizisten gab. Die Politik sucht nach Antworten und findet unter anderem diese. Hören wir aus dem Bundestag FDP-Fraktionschef Christian Dürr und zuvor CDU-Politiker Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister von Berlin.
Wer Terror rechtfertigt, verharmlost, relativiert oder gar verherrlicht, der gehört nicht zu unserem Berlin.
Jüdisches Leben gehört zu Deutschland. Wer das nicht erträgt, der gehört nicht zu Deutschland, meine Damen und Herren.
Andere wiederum fordern, genau hinzusehen und das ganze Bild zu betrachten, etwa der slowenische Philosoph Slavoj Žižek.
Sobald man erwähnt, dass es notwendig ist, den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man beschuldigt, den Hamas-Terror zu unterstützen oder zu rechtfertigen. Ist uns klar, wie verrückt das Verbot ist, zu analysieren und die Komplexität zu sehen?
Mit diesem Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse hat Žižek diese Woche gleich den ersten Eklat auf der Messe ausgelöst. Nach seiner Rede gab es aus dem Publikum Buhrufe und Applaus. Über die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland gleich ein Gespräch mit dem Verfassungsrechtler Ulf Burmeier. Und über das Schicksal verschleppter Zivilistinnen und Zivilisten aus der Ukraine sprechen wir anschließend mit Gesine Dornblüt. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Ulf Burmeier ist Mitgründer und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der für Grund- und Menschenrechte eintritt. Von seinem Amt als Richter am Landgericht Berlin ist Ulf Burmeier derzeit beurlaubt. Und, auch das sei noch erwähnt, der Jurist ist Moderator des wöchentlichen Podcasts Lage der Nation. Über den Schutz Israels und die deutsche Staatsräson sowie über den zivilen und juristischen Umgang mit pro-palästinensischen Demonstrationen habe ich am Nachmittag mit Ulf Burmeier gesprochen. Meine erste Frage war, wie viel Meinungsfreiheit halten wir zurzeit aus?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, gerade in diesen Tagen wieder. Denn die Meinungsfreiheit zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es sie gibt zum Schutz unpopulärer Meinungen, zum Schutz von Minderheitenmeinungen. Die Mehrheit braucht keine Grundrechte, auf den Punkt gebracht. Die Mehrheit kann im Zweifel über den Deutschen Bundestag, über die Landesparlamente selber die Rechtsordnung so gestalten, wie sie das für richtig hält. Grundrechte, also wie die Meinungsfreiheit, aber auch die Versammlungsfreiheit, also das Demonstrationsgrundrecht, sind strukturell Rechte einer Minderheit. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass diese Grundrechte grenzenlos gelten würden. Selbstverständlich unterliegt auch die Meinungsfreiheit bestimmten Grenzen und das ist nicht umsonst ein Thema, das wahrscheinlich zu denjenigen gehört, mit denen sich das Bundesverfassungsgericht am häufigsten beschäftigt. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob eine bestimmte Äußerung gerade noch zulässig ist oder vom Strafgesetzbuch verboten wird, zum Beispiel unter der Überschrift der Volksverhetzung oder der Billigung von Straftaten.
Machen wir es ein bisschen plastisch und gucken uns tatsächlich an, was an Kundgebungen, an Demonstrationen seit dem 7. Oktober, also dem Überfall, dem Angriff, dem Terror der Hamas im Nahen Osten, was seitdem auf deutschen Straßen los ist. Da gibt es Demonstrationen, die vorher angemeldet werden. Da gibt es auch spontane Kundgebungen. Was davon ist jeweils grundgesetzlich wie abgedeckt?
Ja, es ist zunächst mal ganz wichtig zu wissen, dass Demonstrationen in Deutschland nicht genehmigt werden müssen, sondern Demonstrationen sind grundsätzlich erlaubt. Die Default-Einstellung quasi ist, dass eine Demonstration stattfinden darf. Sie muss aber im Vorfeld angemeldet werden. Das heißt also, man muss die zuständige Behörde darüber informieren, dass man zu einem bestimmten Thema mit etwa so und so vielen Menschen demonstrieren möchte. Und dann liegt der Ball quasi bei der Versammlungsbehörde. Sie kann dann bestimmte Auflagen erteilen, um sicherzustellen, dass die öffentliche Sicherheit durch die Versammlung nicht gefährdet wird. Oder sie kann im Extremfall, wenn solche Auflagen nicht ausreichen, auch einmal eine Versammlung ganz verbieten. Und dann gibt es noch den Spezialfall der sogenannten Spontanversammlung. Man kann natürlich eine Versammlung nicht vorher anmelden, deren Zweck erst ganz kurzfristig entsteht. Also wenn man zum Beispiel auf eine aktuelle Nachricht in den Medien reagieren möchte mit einer Demonstration, dann kann man das ja nicht 3 Wochen vorher anmelden, denklogisch. Dann reicht es also, wenn man quasi unmittelbar demonstriert. Man muss dann aber so schnell wie irgendwie möglich die Behörden darüber informieren.
Nun möchte ich auf die Straße gehen und Israel kritisieren. Das ist mein Grundrecht in Deutschland. Ich kann aber ja gar nicht vorab sehen, wer noch zu meiner Demonstration kommt und möglicherweise dann Parolen, Flaggen, auch volksverhetzende Parolen von sich gibt, die dann ein Straftatbestand sind. Wie passt das zusammen? Einerseits wird eine Demo angemeldet und dann auch zugesagt von den Behörden und andererseits weiß man gar nicht vorher, was passiert.
Ja, das ist genau das Problem. Ne? Das ist das Problem mit Prognoseentscheidungen. Und genau vor diesem Problem stehen auch Versammlungsbehörden. Sie müssen also auf der Grundlage der Anmeldung einer Versammlung und auf der Grundlage polizeilicher Erfahrung aus der Vergangenheit quasi in die Zukunft schauen und dann vermuten, natürlich, wie gesagt, auf der Grundlage früherer Erfahrungen, ob eine Versammlung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen wird oder nicht. Und Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeutet eben insbesondere, ob dort Straftaten begangen werden. Und ich finde es sehr interessant, dass diese Prognoseentscheidungen einfach in verschiedenen Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich ausfallen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind die Versammlungsbehörden sehr großzügig, lassen auch pro-palästinensische Demonstrationen zum Beispiel zu, während die Berliner Versammlungsbehörde extrem restriktiv vorgeht und teilweise pauschal alle pro-palästinensischen Demonstrationen verbietet. Und die Verwaltungsgerichte müssen dann schauen, ob diese Prognoseentscheidungen tragfähig sind. Ohne jetzt konkret die Akten zu kennen, würde ich denken, dass die Haltung der Berliner Polizei, der Berliner Versammlungsbehörde hochproblematisch ist. Und zwar einfach deshalb, weil die bisherigen Versammlungen jedenfalls keinen Anlass dazu geben oder nur in Ausnahmefällen dazu Anlass geben, dass tatsächlich zum Beispiel volksverhetzende Äußerungen getätigt werden. Das kommt im Einzelfall vor, aber die allermeisten Ermittlungsverfahren werden nach Auskunft jedenfalls der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin geführt wegen klassischer demonstrationstypischer Delikte, also zum Beispiel Sachbeschädigungen oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das sind natürlich auch Straftaten, aber was immer im Zentrum der öffentlichen Debatte steht, sind ja eben überspitzte und vielleicht auch strafrechtlich relevante israelkritische Äußerungen und die spielen aber dann bei den Ermittlungsverfahren, jedenfalls soweit wir das heute wissen, nur eine ganz untergeordnete Rolle und deswegen stellt sich schon die Frage, ob ein Totalverbot aller Versammlungen zu einem ganzen Themenkomplex nicht übermäßig eingreift in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Wie gesagt, zum einen könnte die Versammlungsbehörde ja auch Auflagen erteilen, beispielsweise natürlich keine verbotenen Flaggen von Hamas oder Hisbollah oder sowas zu zeigen. Und zum anderen, das ist möglich, genau, das wäre auch ein milderes Mittel im Vergleich zu einem Totalverbot einer Demonstration, könnte die Versammlungsbehörde sagen, das und das und das und das ist nicht zulässig. Das ist alles milder, als zu sagen, ihr dürft überhaupt gar nicht demonstrieren. Und ein weiteres milderes Mittel gegenüber dem Totalverbot wäre natürlich auch die Verhaftung einzelner Personen, die gegen diese Auflagen verstoßen und sich dabei möglicherweise auch strafbar machen. Das ist also, genau wie Sie angedeutet haben, sehr problematisch zu sagen, wir lassen 10.000 Menschen nicht demonstrieren, weil von denen 500 zum, keine Ahnung, jetzt Hamas-Sympathisantenblock gehören oder auch 1.000, die dann möglicherweise problematische Äußerungen tätigen.
Kommen wir nochmal auf die politische Ebene zu sprechen. Beim Stichwort Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit vor allem auch. Da hattest du eben darauf verwiesen, dass wir hier im Grunde auch über Minderheitenschutz sprechen, wenn es um Versammlungsfreiheit geht. Nun haben aber PolitikerInnen, Politiker in der Regel die große Mehrheit im Auge. Und damit bin ich wieder zum Beispiel beim Bundeskanzler, der in diesen Tagen sehr stark betont, dass der Zusammenhalt mit Israel, der Schutz Israels deutsche Staatsräson sei. Ist dir eigentlich inzwischen klar geworden, auch mit Blick auf die innenpolitische Debatte hier, was Olaf Scholz damit meint?
Ja, Staatsräson ist tatsächlich so ein schillernder Begriff, der natürlich auf der einen Seite deutlich macht, dass uns etwas ganz besonders wichtig ist, der aber auf der anderen Seite eben völlig unscharf definiert ist. Ne? Also das kommt ja so ein bisschen aus dem Französischen, Raison, und wird dann häufig auch als Kurzfassung verstanden von Raison d'être, also quasi dem Daseinsgrund. Warum es quasi den deutschen Staat überhaupt gibt, es sei der Schutz Israels oder die Solidarität mit Israel. Ich glaube, ganz so hoch muss man es nicht hängen. Ich glaube, was er damit eigentlich sagen möchte, ist, dass es selbstverständlich ein wichtiges Anliegen deutscher Außenpolitik ist, für den Schutz Israels zu garantieren. Und das ist ja auch völlig richtig. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, muss man schon in den Blick nehmen, dass man nicht verlangen kann, dass alle Menschen völlig ungeteilter Meinung sind, wenn es darum geht, was diese Solidarität mit Israel im Einzelnen bedeutet. Und um nur mal ein Stichwort zu nennen, selbstverständlich kann man zu der Frage geteilter Meinung sein, und zwar auch insbesondere ohne gegen die Staatsräson Schutz Israels zu verstoßen, ob die Besatzungspolitik, die Israel in den besetzten Gebieten im Westjordanland oder im Gazastreifen betreibt, ob diese Politik klug ist. Da gibt es ja nicht umsonst auch in Israel selbst eine sehr kontroverse Debatte. Führende israelische Tageszeitungen sehen die wesentliche Verantwortung für die Terrorakte mittelbar bei Benjamin Netanyahu. Ja, eine Position, die ich mir auf gar keinen Fall zu eigen machen möchte. Aber ich möchte nur sagen, in Israel selbst ist diese Debatte, wie soll ich sagen, auf eine bestimmte Weise viel breiter und viel weniger aufgeregt als in Deutschland. Und ich glaube, bei aller Solidarität wäre die Politik doch gut beraten, natürlich auf die Grenzen zu achten. Also Terrorakte zu billigen geht natürlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel auf Menschenrechtsverletzungen in besetzten Gebieten hinzuweisen, das muss auch in Deutschland möglich sein, denn die Menschenrechte gelten eben universell. Und auch der Schutz von Menschenrechten ist, nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus, Teil der deutschen Staatsräson. Und das muss auch auf deutschen Straßen gesagt werden können. Wie gesagt, nicht Terror, Rechtfertigung, Billigung oder Relativierung. Aber der Hinweis auf die Menschenrechtslage im Gazastreifen ist aus meiner Sicht etwas, was von der Meinungsfreiheit geschützt ist. Und deswegen muss man auch auf die Straße gehen dürfen.
Damit kommen wir nochmal auf einen Aspekt zurück, den wir zu Anfang dieses Gesprächs schon thematisiert haben. Da gibt es nun viele, die sagen, naja, man muss einfach natürlich seine Meinung frei sagen können. Was aber passiert, wenn es um Äußerungen geht, die unter den Straftatbestand der Volksverhetzung fallen? Parolen, ich setze das jetzt ausdrücklich in Anführungszeichen, Jude gleich Mörder, oder auch die Parole from the river to the sea, übersetzt vom Fluss bis ans Meer, was nichts anderes ist als eine Formel, die das Existenzrecht Israels negiert. Wie gehen wir damit um?
Das hängt natürlich immer davon ab, wie man solche Äußerungen versteht. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist bei der Auslegung von Äußerungen immer der mögliche Bedeutungsgehalt zugrunde zu legen, quasi der besonders äußerungsfreundlich ist. Man muss dabei also immer die Möglichkeit in den Blick nehmen, dass diese Person nicht zwingend das Existenzrecht Israels in Abrede stellen will, sondern nur darauf hinweisen möchte, möglicherweise, ja, dass eben auch die PalästinenserInnen ein Recht haben auf ihren eigenen Staat zum Beispiel. Also das kann ja genauso gut ein Verben sein für eine Zwei-Staaten-Lösung wie tatsächlich eine fundamentalistische Kritik an der Existenz Israels. Und da muss man dann sehr genau hinschauen, welchen Gehalt diese Äußerung hat. Auf der anderen Seite gibt es aber selbstverständlich auch Äußerungen, wie die erste eben zitierte Äußerung, ja, von den Mördern, die klar volksverhetzenden Gehalt haben, weil sie tatsächlich zum Hass anstacheln gegen jüdische Menschen in Deutschland. Da würde ich auch klar eine rote Grenze ziehen.
Wird der Rechtsstaat da vorgeführt bei diesen Fragen?
Ich glaube eigentlich nicht, dass der Rechtsstaat vorgeführt wird, denn gerade die Staatsanwaltschaft in Berlin hat da nach meiner Wahrnehmung eine ausgesprochen vernünftige Position. Auch die zum Beispiel teilen ja die Einschätzung, die ich eben geäußert habe und auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man eben nicht so einfach davon ausgehen kann, dass diese Formel von Palästina, vom Mittelmeer zum Jordan, dass die tatsächlich das Existenzrecht Israel so einfach negiere, kann natürlich im zeitlichen Kontext von Terroranschlägen wiederum anders zu sehen sein. Aber im Grundsatz vertritt die Staatsanwaltschaft Berlin da auch eine eher liberale Position. Also ich würde denken, eigentlich ist es so, dass die Strafverfolgungsbehörden da wesentlich besonnener agieren als die Bundespolitik. Und die ein oder andere Äußerung erscheint mir da doch sehr populistisch zugespitzt. Ich würde mir, auch wenn das gerade eine unpopuläre Position sein mag, da im politischen Raum einfach mehr Werbung für die Meinungsfreiheit wünschen. Einfach unter der Überschrift, auch unpopuläre Meinungen müssen in einer Demokratie grundsätzlich ihren Raum haben, natürlich nur in den Grenzen des Strafrechts.
Ja, wichtiger Punkt nochmal abschließend, Ulf, weil du dich während der Corona-Pandemie immer wieder auch zu diesen Themen Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit geäußert hast. Haben wir aus diesen Debatten, die wir damals schon auch sehr leidenschaftlich, auch sehr kontrovers geführt haben, wann immer auch Rechte in Deutschland auf die Straße gehen, tun wir das auch seit Jahren, Jahrzehnten. Haben wir aus diesen Debatten bisher nichts gelernt?
Ja, die Frage kann man sich tatsächlich stellen, denn also jedenfalls rechtsextreme Demonstrationen werden in Deutschland extrem großzügig zugelassen, obwohl die Gefahr ja auf der Hand liegt, dass dort zum Beispiel Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen gezeigt werden. Im Corona-Kontext zum Beispiel waren die Versammlungsbehörden oder jedenfalls die Verwaltungsgerichte unter dem Strich auch sehr großzügig, obwohl da ja sogar Gesundheitsgefahren in Rede standen, also zum Beispiel Ansteckungen direkt auf der Demonstration, weil da Maskenpflichten nicht eingehalten wurden oder Abstände nicht eingehalten wurden. Das heißt also, obwohl diese Demonstrationen, wenn man will, viel gefährlicher waren als die jetzt diskutierten Demonstrationen, waren wir da recht großzügig. Und ich würde sagen, so schwachsinnig die Positionen der Corona-Skeptiker-Demos waren, so sinnvoll finde ich es unter dem Strich, dass wir da sehr großzügig waren. Denn man muss einfach sagen, die Menschen hatten auf diese Art und Weise die Möglichkeit, auf der Straße ihre Meinung zum Besten zu geben. Man kann auch vielleicht mal etwas untechnisch sagen, sich ein Stück weit auszutoben. Und ich würde denken, wie gesagt, natürlich nicht Straftaten begehen, aber grundsätzlich seine Meinung sagen zu dürfen, das kann ja auch durchaus so ein bisschen Druck vom Kessel lassen. Und ich frage mich, ob diese extrem repressive Haltung, insbesondere in Berlin, ob die nicht auch die Situation unnötig anheizt. Ne? Wie gesagt, ich will damit keine Straftaten rechtfertigen, auch nicht die sogenannten demonstrationstypischen Straftaten. Aber ich würde doch dafür werben, ein wenig mehr liberale Demokratie zuzulassen, ein wenig mehr Meinungsfreiheit auch für unsympathische und vielleicht sogar verwerfliche Meinungen zuzulassen, einfach um so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen.
Ulf Burmeier, Verfassungsrechtler und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier in Deutschland. Herzlichen Dank für deine Einschätzungen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober hat die Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine spürbar nachgelassen. Für uns umso mehr ein Grund, da jetzt mal genauer wieder hinzuschauen. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt hat am Mittwoch eine Veranstaltung in Berlin besucht, bei der es um das Schicksal verschleppter Zivilistinnen und Zivilisten ging.
Da ist eine Kampagne vorgestellt worden von verschiedenen ukrainischen Nichtregierungsorganisationen, die sich eben für die verschleppten Zivilisten stark machen, weil das so ein vergessenes Thema ist. Und es war etwas verwirrend. Da wurde vorab von einer Zahl von über 25.000 Zivilisten in russischer Gefangenschaft gesprochen. Tatsächlich hat der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, der Rada, der hat diese Zahl auch mehrfach genannt. Aber die Frau von der ukrainischen Menschenrechtsorganisation Media Initiative for Human Rights, die gestern in Berlin war, die konnte persönlich nur, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, etwas über 1100 Fälle bestätigen. Das sind namentlich bekannte Menschen, die eben einsitzen, Zivilisten irgendwo in Russland oder in den russisch besetzten Gebieten. Und sie sagt auch, sie selber glaubt, es sind viele mehr. Möglicherweise die fünffache Zahl, aber diese 25.000, die konnte sie nicht bestätigen. Und ihre Erklärung war, dass da möglicherweise sowohl Gefangene mit reinzählen, die schon in der Ukraine im Gefängnis saßen, als eben diese Gebiete noch nicht besetzt waren und die dann einfach sozusagen in russische Gefangenschaft übergegangen sind. Und möglicherweise zählen auch Alte und Behinderte dazu, von denen man weiß, dass die aus den besetzten Gebieten ja auch verschleppt wurden und in Sammelunterkünften untergebracht wurden.
Was wissen wir über diese Menschen? Um wen geht es da? Über wen sprechen wir?
Ja, wir haben immer mal wieder auch berichtet im Programm über die Aktivisten, die in den besetzten Gebieten weiterhin sich für die Ukraine, für eine ukrainische Zukunft einsetzen. Gegen die wird tatsächlich gezielt vorgegangen. Aber das sind vergleichsweise wenige Menschen. Zum weitaus größeren Teil sind das sogenannte normale Menschen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und auch sind. Denn diese Verschleppungen, die gehen immer noch weiter. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Einmal habe ich gestern Mykita Horban kennengelernt. Das ist ein Laborassistent, Anfang 30, kommt aus dem Umland von Kiew. Das war ja im Frühjahr 2022 russisch besetzt. Mykita hat sich da im Keller versteckt mit seinem Vater und der ganzen Familie. Und sein Vater und er sind dann eben festgenommen worden, nach Russland verbracht worden und Mykita selbst ist freigekommen später, weil er sehr schwer krank geworden ist. Vom Vater hat er bis heute keine Nachricht. Dann habe ich gestern noch von einem zweiten Fall gehört. Das ist ein Lehrer aus dem Gebiet Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Der ist im Herbst letzten Jahres verschwunden, als sich die russischen Truppen dort zurückgezogen haben vor der ukrainischen Gegenoffensive. Er war losgegangen, um seinen Bruder zu suchen, der gleichfalls verschwunden war. Und von den beiden hat man bis heute nichts wieder gehört.
Täuscht der Eindruck, Gesine, oder wird über dieses Thema, das eben auch Zivilistinnen und Zivilisten verschleppt werden, wird darüber relativ wenig berichtet im Gegensatz zu Kriegsgefangenen.
Ja, das ist tatsächlich so und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man einfach so wenig weiß über diese verschwundenen Zivilisten. Denn die Kriegsgefangenen, die werden irgendwie ja doch registriert und da gibt's immer auch mal wieder Gefangenenaustausche. Es gibt also Mechanismen, es gibt das Internationale Rote Kreuz, das dafür zuständig ist. Aber diese Zivilisten, um die auszutauschen, gibt es keinen Mechanismus. Die Ukraine hat ja auch zum Beispiel gar keine russischen Zivilisten, die sie austauschen könnte. Was vielleicht ein Thema ist, was immer wieder auch auftaucht in der Berichterstattung, das sind ukrainische Kinder, die verschleppt werden. Aber eben diese erwachsenen Zivilisten, das ist tatsächlich so ein bisschen unterm Radar.
Ist irgendetwas darüber bekannt, was mit diesen Menschen passiert, wo sie hinkommen, wie sie leben müssen in Gefangenschaft?
Mykita hat mir da gestern einiges erzählt. Also er und sein Vater wurden schon bei der Festnahme misshandelt. Sie mussten mehrere Tage draußen auf dem Feld verbringen bei Schnee und Frost ohne Schuhe. Sie wurden da schon verprügelt, sie wurden dann gebracht in ein Lager in Russland, wurden da wieder verprügelt, wurden verhört, dabei geschlagen und mit Elektroschocks traktiert. Und vor allen Dingen wurden sie nicht ausreichend medizinisch versorgt. Und das ist sehr, sehr typisch. Einige von diesen Verschleppten, die landen dann irgendwann vor Gericht. Aber ja, es deutet doch viel darauf hin, dass viele tatsächlich einfach dann in diesen Lagern vergessen werden.
Du hast das Internationale Rote Kreuz eben schon erwähnt als eine der wenigen Quellen, die Aufschluss darüber geben, was mit den Menschen passiert. Ist das dann, abgesehen von der NGO, die sich gestern in Berlin gemeldet hat, ist das die einzige Quelle oder worauf kannst du noch als Reporterin, als Berichterstatterin zurückgreifen?
Also das Internationale Rote Kreuz ist da bisher nicht besonders aktiv in Bezug auf die zivilen Gefangenen. Das ist auch ein Anliegen jetzt der ukrainischen Politiker und auch der Experten-Community, dass sie eben das Internationale Rote Kreuz auffordern, da auch aktiver zu werden. Denn es ist ja so, gemäß der Genfer Konvention sind Kriegsgefangene geschützt. Die dürfen eigentlich nicht vor Gericht gestellt werden, außer wegen Kriegsverbrechen, sondern die werden verhaftet, nur damit sie, jetzt salopp gesagt, nicht weiterkämpfen. Und nach Ende des Krieges müssen die freigelassen worden. Das ist also ziemlich geregelt, so wie mit denen umgegangen werden muss. Und dann gibt es bei dieser Genfer Konvention noch einen Zusatz, der besagt, dass auch Zivilisten natürlich nicht misshandelt werden sollen. Und eigentlich darf man die gar nicht verhaften, es sei denn aus Sicherheitsgründen. So, und darum müsste sich eigentlich auch das Internationale Rote Kreuz kümmern. Das tut es aber bisher ja nicht wirklich intensiv.
Warum nicht?
Das russische Rote Kreuz, muss man ehrlich sagen, das ist ziemlicher Kritik ausgesetzt. Die haben sich jetzt auch in der Vergangenheit seit dem 24. Februar 2022 nicht besonders hervorgetan dadurch, dass sie besonders aktiv oder intensiv nach Kriegsgefangenen geschaut hätten, dass sie sich da sehr bemüht hätten. Das haben ukrainische Stellen sehr häufig schon beklagt. Aber du hattest mich noch nach Quellen gefragt. Also wichtig ist noch, dass die zivilen Verschleppten und Gefangenen offenbar oft gemeinsam zusammen mit Kriegsgefangenen untergebracht werden. Und wenn die Kriegsgefangenen freikommen, dann geben die eben die Namen ihrer zivilen Mitgefangenen weiter und erzählen auch von den Umständen und was den Menschen zu Last gelegt wird. Und dadurch wird zumindest ein Teil dieser Schicksale bekannt.
Jetzt haben wir viel über das Schicksal der verschleppten Zivilistinnen und Zivilisten gesprochen. Es gibt aber ja auch noch das Kriegsgeschehen. Und wir haben heute Morgen, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, gesagt, schaut da eigentlich im Moment überhaupt noch jemand hin auf diesen Krieg, der in Europa stattfindet, angesichts der Lage in Nahost? Wie nimmst du das wahr, wenn du mit Menschen in der Ukraine Kontakt hast? Wie sehr belastet sie diese Verschiebung der Aufmerksamkeitsökonomie, sage ich mal, und sei es nur der medialen?
Also zunächst mal gab es eine große Welle eigentlich des Mitgefühls aus der Ukraine in Richtung der israelischen Gesellschaft, eben angesichts dieses Terrors, weil man eben Terror auch selber erfährt und weiß, was das ist und was das bedeutet. Aber natürlich sorgen sich die Menschen generell um nachlassende Unterstützung. Das ist aber im Prinzip auch nichts Neues. Die Ukrainer sind da, und ich meine jetzt vor allen Dingen auch die Regierung, eigentlich seit längerem darauf eingestellt, dass sie sich selber helfen müssen. Da spielt so dieses mit, dass sie eben auch versuchen, Alternativen zum Import von Waffen aus dem Westen zu schaffen, dass sie selber Waffen herstellen wollen, dass sie die Rüstungsmöglichkeiten im Land eben stärken wollen. Aber davon abgesehen ist das jetzt natürlich keine gute Entwicklung für die Ukraine. Und diese Eskalation im Nahen Osten, die nützt natürlich Putin. Einmal, weil es weniger Aufmerksamkeit gibt für den Krieg Russlands in der Ukraine. Dann, weil es möglicherweise perspektivisch weniger Unterstützung aus dem Westen geben könnte für die Ukraine. Denn man kann Geld nur einmal ausgeben. Und dann ist es auch so, und das finde ich mit am dramatischsten, dass die Art, wie Putin jetzt das Geschehen im Nahen Osten kommentiert, er hat sich ja nicht klar auf die Seite Israels gestellt. Das bringt ihm Sympathien in den Ländern des sogenannten globalen Südens ein, die eben der Westen gemeinsam mit der Ukraine versucht, auf seine Seite und auf die Seite des Rechts zu ziehen. Und die russische Führung hat anfangs auch die Eskalation im Nahen Osten als Folgen der Einmischung der USA dargestellt, also verkauft das Ganze als Auswirkung von, ja, Zitat, kolonialistischer Politik und trifft damit den Nerv vieler Entwicklungsländer, die sich in Bezug auf Russlands Krieg gegen die Ukraine bisher eher neutral verhalten. Und wenn jetzt Menschen überall auf der Welt glauben, Israel würde im Gazastreifen losschlagen, ohne auf humanitäres Völkerrecht zu achten, und würde dabei noch von Demokratien unterstützt, dann überzeugt das die Menschen eben in ihrer Annahme, dass das Recht auch in den Demokratien nicht viel zählt. Also mit anderen Worten kurz gesagt, das Recht wird weiter abgewertet und davon profitiert Putin.
Zwei Meldungen gibt es aus den letzten 24 Stunden, die ich hier gerne noch erwähnen möchte. Zum einen hat sich die linken Politikerin Sarah Wagenknecht offenbar endgültig zur Gründung einer eigenen Partei entschlossen. Näheres will sie kommenden Montag in Berlin bekannt geben. Und die kurdische Iranerin Gina Amini erhält posthum den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte des Europaparlaments. Damit geht unser Podcast heute zu Ende. Das war der Tag im Tag. Die Redaktion hatte Bastian Rudde und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.